Episode 171 von Win Today. Hockey O'Clock. Sebastian Damm, Torhüter, KAC.
Ich habe so großen Respekt für die Ausländer, dass sie zu Dänemark kommt und einen Versuch gemacht habe, Dänisch zu sprechen. Und für mich war es natürlich ein Versuch, so Markendeutsch zu sprechen, erstmal zu zeigen für den Fans und den Verein, dass ich habe den Respekt für den Sprach und den Land, aber auch für meinen selbst persönlich, dass ich fühle mich mehr als Teil des Land und das Teil des Kabine und nicht nur ein Legionär, das weg sind in ein oder zwei Jahren oder ja, natürlich ist es vielleicht so, dass man weg sind nach ein oder zwei Jahren, aber ich fühle mich mehr wohl, wenn ich verstehe, was passiert in der Kabine und dass ich mit den Leuten auf sein eigenes Wort sprechen könne.
Win Today Hockey O'Clock.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Und die Scheibe kollert über die Linie.
Mittendrin statt nur der Ball.
Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren.
Nice move, another nice move.
Es ist absolut keine Selbstverständlichkeit, dass dieser Mann sich jetzt die Zeit nimmt für Win Today Hockey O'Clock. Es gibt viele Vereine, die in so entscheidenden Phasen der Meisterschaft wie Halbfinale und Finale ihre Spieler erst gar nicht zur Verfügung stellen. Beim KAC ist das dankenswerterweise eine Ausnahme. Er ist eines der Aushängeschilder, wenn nicht das Aushängeschild der Torhüterposition in der Win Today Eishockey League. Er hat ein paar freie Tage hinter sich und er sehnt, wie wir alle, aktuell auch den Finalteilnehmer, den zweiten herbei. Es ist natürlich Sebastian Damm. Es freut mich außerordentlich, dass du dir jetzt ein klein wenig Zeit nimmst und möchte vorab mich schon mal bedanken, dass du überhaupt in dieser extrem stressigen, intensiven Phase sowas wie das hier auch wirklich durchführst. Deswegen danke erstmal und schön, dass du da bist.
Ja, ich danke dir auch. Es ist natürlich ein paar Tage frei hier und wir warten noch eine halbe Woche so. Ich freue mich für ein schönes Gespräch hier.
Es ist der Tag vor Spiel 7 zwischen Salzburg und dem HCB Südtirol, an dem wir dieses Gespräch aufzeichnen. Wir wissen also noch nicht, mit wem es der KAC dann zu tun bekommt, obwohl dieses Gespräch dann am Mittwoch erscheinen wird. Wie hast du diese Parallelserie, wenn man so will, verfolgt? Wie hast du vielleicht auch die letzten beiden Spiele, wo Klagenfurt ja nicht mehr spielen musste, verfolgt?
Ja, es ist total geil, so anschauen. Das ist, ich habe dann den ganzen Finalserie letztes Jahr angeschaut. Das war so spannend, die Comeback von Bozen und dann dieser letzte Spiele, wo mein Landsmann die Meier entscheidende Tore geschossen habe. Das war super. Und jetzt noch ein Spiel 7, das ist ein Eishockey-Abenteuer zu anschauen. Und ich schaue immer jedes Spiel an. Natürlich will ich den Finalgegner scouten, aber ich bin auch ein totaler Eishockey-Fan und für mich ist es nur geil zu sehen. Es ist super, super tolles Eishockey.
Das ehrt dich schon mal sehr und ich kann ihm nur beipflichten. Ich freue mich wie ein kleines Kind, morgen dieses Spiel 7 dann auch begleiten und kommentieren zu dürfen. Und ich spare jetzt die journalistische Bullshit-Frage, auf wen du tippst und wen du lieber als Finalgegner oder dergleichen haben möchtest, weil du es eh nicht kontrollieren kannst. Mich interessiert vielmehr, unter welchen Gesichtspunkten du so eine Partie ansiehst. Wie viel ist da wirklich Eishockey-Fan sein und wie viel rattert's im Kopf, okay, der schießt gerne aus dieser Position, der macht gerne diesen Delay. Also wie viel kannst du das wirklich als Privatmann, der Eishockey gerne mag, sehen und wie viel ist da wirklich auch der Torhüter Sebastian Damm involviert?
Ja, es ist quasi 50-50. Es ist wirklich schwer, dieser Torwartsbrillen aufzunehmen. Ich habe beide Mannschaften für früher Playoff-Serien viel gescoutet. Ich habe zu viel Video geschaut mit allen diesen Spielern. Also ich habe einfach das Gefühl, dass wir alte Bekannter sind. Das ist lustig. Und Aber ich glaube, dass also wer wir bekommen für das Finale ist für mich egal. Ich glaube, beide sind Top-Mannschaften, beide sind top motiviert. Natürlich sind Bozen mit zwei Finalniederlage möchten die das revanchieren und die Red Bull Salzburg versuchen natürlich dieser Threepeat zu machen und also so beide werden top motiviert zum Finale kommen, aber ja, persönlich glaube ich, dass natürlich immer eine total österreichischer Final wär immer geil. Und ich glaube, mit dieser historischen Finalszene von früher mit Salzburg und KC, das wäre schön, das auch zu probieren. Jetzt habe ich noch ein Bolzen-KC-Finale probiert. So, das wäre schön noch mit das.
Nimm uns aber nochmal mit zu diesem Moment oder diesen zwei, drei Stunden, wo du ein Spiel dann mit hochgelegten Beinen dann auch wirklich ansehen kannst. Worauf achtest du oder was sind Dinge, wo du dir eine mentale Notiz erstellst?
Für mich ist es eigentlich natürlich für den Powerplay, ist für mich dann großes, größte Ding, das ist, wo du den Spiel entscheiden können mit, ich glaube, es ist fast über 70% auf den Spielen, wo du mehr Powerplay-Tore schießen als andere Team, gewinnst du den Spiel. So, für mich ist immer dieser Powerplay-Formationen und nicht nur dieser Situationen, dass wo den Buch auf dem Tor kommst oder nur auch wo schaust du, wo ist die Laufbahn und wenn Schneider wartet für ein One-Timer, also auf, wo fängt er an und also wo endet er? Wo bekommt er den Treff und wo in dem Tor schießt er? Und dann habe ich immer diese wahnsinnige Duelle mit dem großen Thomas Raffl. So das ist auch ein großes Thema von dem Torwartscoach und ich. Ich hoffe nicht, dass er von deinem Podcast hören, dann gebe ich den Geheimnis weg. Ja. Nein, es ist, er ist wirklich, wirklich super top vor dem Tor. Und es ist sehr, sehr wichtig für mich zu wissen, wie er bewegt. So, ich schaue meistens eigentlich für den Powerplay mit Salzburg, wie Thomas Rappel, wie mag er mit den Händen, wie ist die Timing, wo er den Sieg wegnehmen. Und dieser Timing und Spiel mit Schneider und Raffl, du hast den letzten Spiel gesehen, dieser der letzte Powerplay-Tor, dieser Kombination mit dieser zwei, wo der Sam Harvey hat eigentlich den Blick auf den Puck, aber in den genauen Moment, wo den Treff kommt von Schneider, hat dann den Sieg weggenommen. Und das ist sehr wichtig, dass du, also wenn du so ein Top-Screener spielt, dass du seine Bewegungen in deinem Schlaf kennst, so dass du immer wissen, jetzt ist es auf linker Seite, jetzt ist es rechter Seite und jetzt lass er mich sehen, weil er hofft, dass ich so tief bin, dass wenn er kommt, dann habe ich keine Zeit für Seitenwechsel und so das ist immer auf meiner Sicht was ich schaue, wenn ich dieser Spieler scouten. Ich versuche nicht immer scouten. Also ich versuche auch den Spiel nur zu genießen und den Drama zu genießen. Aber es ist einfach schwer, wenn die Powerplay steht. Manchmal nehme ich auch den Notizbuch mit.
Ich finde das extrem faszinierend, weil wenn man das Torhüterspiel und logischerweise auch das Eishockeyspiel zerlegt, das finden sich so viele Games within the game und wie ein Torhüter mit einem exzellenten und vielleicht sogar dem besten Screener der ganzen Liga umgeht während eines Powerplays und das hast du jetzt gerade ein klein wenig angerissen, finde ich extrem schwierig und natürlich versuchst du dich darauf einzustellen und wahrscheinlich weiß auch Thomas Raffl, Sebastian Dahm wird das gesehen haben, vielleicht gib ihm jetzt was anderes und dieses Katz-und-Maus-Spiel beginnt dann schon auch, aber vielleicht um mal ein klein wenig in diese Technik auch einzutauchen. Wie schafft man es am besten, sich so gut es geht, sich zu verschaffen, ohne das Positionsspiel zu vernachlässigen? Gibt es da einen perfekten Mittelweg oder ist es manchmal einfach auch Glück, die Scheibe gerade zum richtigen Zeitpunkt zu sehen und noch in der richtigen Position zu sein?
Ja, nein, ich finde, du hast es gut gesagt mit dem Katz und Maus. Wahrscheinlich schaut er auch, wie den Gegentorhüter sich positioniert. Ich weiß, dass manchmal schauen wir auf der rechten Seite und dann schaut er auf seine Schulter. Und das ist nicht nur Raffel, es ist auch andere in der Liga, das gut auf dieser Position spielt. Aber und dann schaust du und dann dein einen Schritt auf der rechten Seite, dann müssen du auf linke Seite gehst und sowas. Für uns haben wir auch versucht, ein bisschen anders diese Situation zu spielen. Es ist in der letzten Phase der Saison habe ich mit dem Torwarttrainer ein bisschen anders Technik entwickelt. Und das wird spannend zu sehen, wie das gegen Raffel funktioniert. So, wer von Bozen das vor dem Tor steht.
Aktuell freut sich ganz Klagenfurt auf die Finalserie, ob es dann ganz Salzburg oder ganz Bozen sein wird. Das wird der morgige Tag bringen. Wie gesagt, unser Gespräch erscheint am Mittwoch und will dich da jetzt auch nicht mehr gar nicht allzu lange über die potenziellen Finalgegner sprechen lassen, sondern möchte schon mal was sehr, sehr Positives vermelden. Userinnen und Usern beziehungsweise Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit gegeben, Fragen an dich zu stellen, und gab, glaube ich, noch nie in den bisherigen 170 Folgen eine Episode, in der so viele Fragen an einen einzelnen Gast gestellt worden sind. Keine Ahnung, ob ich alle unterbringe, aber das müsste absoluter Rekord sein. Und bevor ich dann auch ein paar dieser Fragen gerne an dich weiterleite, einfach mal ganz generell, wie wichtig sind dir Rekorde?
Ich finde das eigentlich sehr, sehr wichtig. Nicht für mich nur persönlich, aber ich glaube für den Sport. Ich finde, dass in Dänemark sind wir ganz schlecht, alte Helden zu erinnern. Ich finde, ihr seid viel besser hier in Österreich, aber in die NHL sind sie ganz. Das ist unglaublich zu schauen, wie die den alten Helden und den neuen Rekorde. Jetzt hat Matthews 60 Tore geschossen und es ist immer so großer Fokus auf diese, und wir arbeiten sehr, sehr hart für eine ganze Saison, für mehr Saisons, für einen Club und für was. Und ich finde es wichtig, dass man als Club, als Liga und als Fans, wenn jemand was besonders macht, wie Raffels Rekordpunkt gestern oder vorgestern, dass man das feiern. Und dann für als Spieler finde ich auch, dass das motiviert dich, wenn du weißt, dass wenn du was besonders machst, dann ist auch ein Fokus und du weißt, dass es bedeutet was du magst. Wenn niemand über das spricht oder sagt oder was, dann wird es wie eine Arbeit und nicht eine wie sagt man eine Passion, ja? Und das deswegen dass ich versuche immer nicht Resultat Ziele zu machen, immer diese Prozessziele, wo du jeden Tag Spaß hast, hart Arbeit machst, alle diese Dinge und genießen dieser Journey. Aber es ist für mich auch schön, wenn ich was besonders machst. Einer der Highlights von meiner Karriere war natürlich, wenn ich den Ron Kennedy Trophy bekommen habe, den Jahr wir gewonnen mit KC habe. Das bedeutet sehr viel für mich. Und es ist natürlich kein Rekord, aber es ist ein Auswertung, dass das ganz viel für mich persönlich bedeutet und für meine Familie auch, dass immer mit mir sein und so für mich ist es ist sehr, sehr wichtig mit der Rekorden und Auswertungen und alle dieser Sachen und wenn jemand was besonders mag, dann lass uns feiern. Das ist mein Eindruck.
Inwieweit macht's das spezieller für dich, bei wahrscheinlich aktuell dem Team in Diensten zu stehen in deiner Karriere, dass die mit Abstand meiste Tradition hat? Nicht nur, was das Gewinnen anbelangt. Natürlich, die Eisbären Berlin, auch Vorzeigeprogramm in Deutschland, aber geht natürlich bei weitem nicht so weit zurück wie die Geschichte des großen KAC. Und dann dort aber Bestleistungen aufzustellen, dort dann die Ron Kennedy Trophy zu gewinnen, dort dann mit deiner Exzellenz über die vielen 100 Spiele mittlerweile dann auch für Rekorde zu sorgen. Macht es das spezieller, in Diensten eines Traditionsvereins zu stehen, während das passiert?
Ja, natürlich. Es ist wie, wenn du einen Rekord für den Red Wings in NHL machst oder bei Arizona Coyotes. Es bedeutet was besonders, wenn du in so einem Verein spielst. Und für mich ist es war auch, also es bedeutet sehr viel für mich, so Charakter, so, wenn ich diesen Wechsel gemacht habe von Deutschland, habe ich noch also mehr angeboten, aber für mich war KC nur so groß ein Traditionsverein, dass erst für mich war Liga und Geldzahlung nicht so wichtig, als es war eine Ehre, ein Teil von dieser Geschichte zu sein. Das habe ich von Anfang gesagt. Und Hockey hier in Kärnten und in Klagenfurt besonders ist ganz groß. Es ist wirklich eine Hockeystadt und mein alter Nationaltrainer Heinz Ehlers hat mir auch gesagt, wenn ich mit ihm gesprochen habe, dass er, ja, wenn du ein Möglicher mit Klagenfurt, das wäre ein Top-Standort. Und für ihn war das Gleiche. Er hat viele Jahre in Schweden auch gespielt, aber für ihn war auch die Zeit mit Klagenfurt ganz besonders, weil wenn du in den DAK schaust, jetzt natürlich haben wir die neue DAK und die alte Meisterschaftsbanner sind noch nicht da, aber in der alte Arena, Klagenfurt-Messerhalle, wenn du auf den DAK schaust und du 33 Banner schaust, siehst du, das ist eine, ja, ich weiß nicht, man wird stumm für einen Moment, weil man denkt, das ist wow. Unglaublich.
Und schön, dass du auch Heinz Ehlers erwähnst. Der hat gerade mal zwei Jahre, also nicht mal zwei volle Jahre in Klagenfurt verbracht und ist so voll des Lobes. Und der hat so viel Eishockey gesehen und auch so viel Spitzenhockey und coacht auch immer noch auf höchstem Niveau. Das ist schon beeindruckend, wenn auch Jahrzehnte später immer noch dieser gute Eindruck auch der Eishockeystadt Klagenfurt überbleibt. Und das bringt mich dazu, also ich vergangene Woche Terry Hornig erzählt habe, dass ich eben mit dir klein wenig sprechen darf, die Torhüter-Expertin bei Puls 24 und Ex-Torhüterin auch beim Männerteam, hat sie gesagt, du musst ihm unbedingt eine Frage stellen und an Terry Stadt mache ich das gerne. Sie will wissen, woher deine positive Art kommt. Also ich glaube, ich habe dich noch nie nicht lachen gesehen und vielleicht warst du mal in dich gekehrt, aber erstmal, woher kommt die positive Art? Das ist Tergis Frage. Und gibt's auch einen schlecht gelaunten Sebastian Damm?
Ja, erstmal muss ich sagen, Kay macht also sehr, sehr gute Torwart-Analysearbeit. Ich habe von Anfang mag ich sehr viel, wenn ihr über diese Situationen sprechen. Das ist Top-Qualität. Und für die Frage. Ich glaube, das ist mittlerweile in meiner Karriere habe ich habe am Anfang so ernst immer auf Eishockey angeschaut, dass von Schweden und Kanada was immer sehr hart arbeitet in den Jugendliga-Vereinen und man dürfen nicht Spaß haben. Vielleicht, es war nicht ausgesagt, aber den Gefühl habe ich fast quasi gehabt. Oder für mich war es, es ist so, ja, es ist so harte Atmosphäre für mich immer so ernst zu sein. Und ich finde, dass irgendwann habe ich mich verstanden mit einem Torwartstrainer, dass man muss seine eigene natürliche Persönlichkeit mitbringen ins Torraum. Und ich bin aus Natur von meinen Eltern ein positiver Mensch. Ich versuche immer, positive Perspektive zu finden, weil ich habe meine Karriere war ein Berg- und Talfahrt, kann man sagen. Und ich bin sehr stolz, dass auch in den Talfahrt habe ich immer Spaß gehabt und habe ich immer und bei diesem Punkt, wo ich diese Wendungen gemacht habe, dann habe ich wirklich gelernt, dass das ist die Motor für mich, das ist die Bremsel für mich, die Positivität und wie ein Mentaltrainer, dass ich früher von Team Dänemark gearbeitet habe, hat gesagt, dass auch das ist auch eine Stärke, wenn du das zeigst zu deinen Gegner, dass du Spaß hast. Du sind nicht gestresst über diese Situation. Es ist ja, es ist Semifinale, es ist Finale, Spiel 7 oder es ist 1-1 mit Overtime oder was und du hast ein Lachen. Und für manche Spieler schaust du auf den Torwart und du schaust immer für, er ist frustriert, er ist nicht auf seine Game oder er ist sehr ernst, er ist so, ja, oder er hat keinen Fokus jetzt. Oder, aber wenn du einen Torwart siehst, dass es fokussiert und mit einem Lächeln auf dem Gesicht, dann ist was, also es ist so stressig eine Situation und er hat keinen Stress, was ist? Also so für dieser mentale Spiel gegen die Gegner ist das auch eine Stärke, das zu sagen, so von diesem Punkt ungefähr ja mittlerweile in meiner Karriere habe ich das mitgenommen an meiner Reise als Torwart. Man entwickelt sich immer durch den Karriere und viele Dinge nimmt man mit und das habe ich bei diesem Punkt mitgenommen und dachte, dass gedenkt, dass das wird mir nur helfen, dieser, dass ich mir meine Persönlichkeit auslassen auf dem Eis. Und dann, ja, gibt's Zeitpunkte, wo ich nicht so so positiv ist oder ja natürlich. Ich bin auch beim Training und ja meistens beim Training bin ich ein Perfektionist und ich muss wirklich mit das arbeiten und ich bin besser und besser, aber es kommt manchmal aus, dass wenn Sachen nicht perfekt ist, dann kann ich in Momente den positive Laune verlieren, aber ich versuche immer ganz schnell zurückzukehren und wenn ich was gemacht habe oder ein Schläger gebrochen ist, dann zahle ich für die Mannschaftskasse oder was man machen soll für die Umsetzung.
Mir nötigt das extrem viel Respekt ab, so positiv zu bleiben. Ich bin da gelernter Österreicher und finde es manchmal auch ganz geil, einfach miesepetrig durch den Tag zu gehen. Wer mich kennt, kann das bestätigen. Und gleichzeitig dieses positiv bleiben, egal was vielleicht passiert und in welcher Overtime, das erinnert mich immer wieder an Dave Fischer, der, glaube ich, nach 120 absolvierten Minuten im längsten Spiel, der damals Ebel Ära. In der Pause zur vierten Overtime hin befragt worden ist, wie anstrengend ist es, wie sehr wünscht ihr dir, dass die Partie endlich ändert, und er blickt schulterzuckend irgendwie in Richtung Kamera und Interview und sagt, das ist geil, das soll noch so weitergehen. Also war unfassbar positiv, also wird wahrscheinlich niemand im Bozen-Lockerroom damals gesehen haben, aber jeder denkt sich, boah, die armen Spieler, und Dave Fischer kommt daher und sagt und wirkt so, als ob es das Tollste auf der Welt wäre. Auch das hat mir damals sehr viel Respekt abgenötigt. Mittlerweile natürlich dein Assistant Coach, weil du mentale Stärke ansprichst, und so viel, wenn man in diesen Club reinhört und wenn man auch rundherum die Berichterstattung verfolgt, dürfte in Klagenfurt heuer auch auf mentaler Ebene passiert sein. Dass das Team ohnehin nur leicht verändert im Vergleich zu dem der Vorsaison. Ist das Assessment, ist diese Beobachtung von außen richtig, dass die wahre Stärke des KAC verglichen mit der Mannschaft letztes Jahr vor allem die mentale ist? Oder würdest du dem entgegnen?
Ich finde, es ist immer einfach zu sagen, wenn letztes Jahr haben wir natürlich nicht den ganzen Push gemacht und haben gekämpft für viele der Saison, nur zum Top 6 zu kommen. Und dieses Jahr läuft alles super. So ist es natürlich einfach zu sagen, ja, die Trainerwechsel ist eine Antwort, und so ist es. Aber ich möchte sagen, ich glaube, dass Martti Kainen und Juha war also super Trainer. Die war vielleicht hier für so eine lange Zeit, und das ist natürlich für Trainer, dass man hört das auch von NHL-Trainer, der Paul Maurice hat die Jungs in Winnipeg für 5-6 Jahren, und dann hat er gesagt, hey, die Jungs braucht eine neue Voice. Also das ist Zeit, dass ich zurückkehren und einen anderen überlassen. Trotz, dass die Verein mit ihnen zufrieden war, manchmal ist es nur so, dass ein Lockerroom braucht eine neue Stimme. Und das ist quasi, was passiert hast. Ich glaube, dass die Philosophie, wie man spielt und wie man motivieren, ist anders, ganz anders. Aber ich will nicht sagen, dass es natürlich besser ist, weil mit Matti Kainen hat die zwei Meisterschaften in vier Versuchen geliefert, und das ist oder vier oder fünf Jahre, ich weiß nicht, oder Covid mitrechnet, aber das ist einfach Wahnsinn auch. Und ich muss mir nur sagen, dass es ist mit wie Matti Kainen motiviert, das ist sehr intensiv, und er erwartet sehr viel auf jeden Spieler, und es ist ein harter Druck auf jeden Spieler, und er ist harter, wenn es nicht gut läuft, und das ist auch schwerer nach mehreren Jahren mit so einem Trainer die Motivation noch zu geben. So, ich finde, dass es war ein guter Zeitpunkt, etwas Neues zu finden. Und natürlich die neue Trainerphilosophie von mehr moderner Trainer, kann man sagen. Der Matti Kainen sagt immer auch selbst, er ist von der alten Schule. Aber ich finde das total geil, etwas Neues zu probieren. Also für mich auch später in meiner Karriere habe ich dann mit Matti Kainen für einige Jahre, und dann jetzt was Neues zu probieren. Fischer und Kirk sind Top-Spitzen mit dieser 1:1 mit jeder Spieler und die moderne Trainerphilosophie ist, dass man nicht die Spieler runterdrückt, aber nach oben drückt. Dass man die Spieler Fehler also machen lassen, aber man versucht, einen höheren Top-Punkt zu finden. Und ich finde, dass für uns war es ein guter Zeitpunkt für dieser Wechsel, weil so viele Spieler haben versucht, ganz wenig Fehler zu machen. Und unser Top-Niveau haben wir ganz ganz selten erreicht in die letzten Jahre mit dem Coaching-Style von Matti Kainen. Am Anfang war es super, weil die Runterniveau war so hoch gedruckt, es war sehr schwer gegen uns zu Tor zu schießen und die Disziplin war ganz Wahnsinn. Aber das klappt nur für einige Zeit. Du musst den ganzen Team wechseln oder du musst den Trainer wechseln nach 3, 4, 5 Jahren, weil die Top-Lieferungen kommt ganz einfach nicht so oft länger mit so einem Trainerstil. Und jetzt spielt alle Spieler frei. Du siehst, Jungs, dass ein schwere Spielzeit gehabt habe. Und dann dieses Jahr spielt sie Wahnsinn. Die junge Spieler, das sehr gut liefern, mit Verantwortung spielen. Du bekommst viel Verantwortung von den Trainer. Und die Entwicklung bei so vielen Spielern ist ganz hoch. Aber es ist natürlich auch, wir haben Spiele, wo es ganz, ganz schlecht geht, wie den Vorarlberg-Spiel, was war es, 5 zu Hause. Und das muss man ja mitnehmen mit dieser Trainerstil, dass manchmal geht alles auf dem falschen Weg. Aber wir akzeptieren das, weil wir wissen, dass wir für so viele Spiele auf so einen Top-Punkt spielen, weil wir so viel Selbstvertrauen haben dieses Jahr. Und das ist quasi die beste Vergleichspunkt, ich machen können zwischen diesen zwei Trainerteams. Beide super Top-Trainerteams. Und ich weiß, dass Juha und Petu werden viel Erfolg auch wiederbekommen in seiner Karriere. Aber ich glaube, dass für uns war es ein guter Zeitpunkt für diesen Wechsel.
Und du hast es perfekt umrissen. Und auch wenn man in die große, weite Welt ist, des Hockeys blickt. Also es wird der Players Coach immer wieder Anklang finden und es braucht dann hin und wieder eben auch den, in Anführungszeichen, harten Hund. Man sieht es ja auch bei Tortorella, egal was man von ihm halten mag, aber er hat dann in den ersten Jahren, fast egal wohin er kommt, dann auch immer Erfolg und nutzt sich dann ab. Deswegen war die Ausführung von dir extrem klug und auch sehr akkurat. Und es ist jetzt einfach ein anderer Wind, der bläst. Und es gibt einen Teamkollegen von dir, nämlich Manuel Ganal, der kolumniert regelmäßig in einer Vorarlberger Tageszeitung. Das ist die neue Vorarlberger Tageszeitung und hat auch klein wenig Einblicke gegeben, wie zum Beispiel nach diesem Heimdebakel in Viertelfinale 5 gegen die Pioneers von den Coaches quasi am Tag danach gearbeitet worden ist, wo es früher vielleicht einen Anschiss gegeben hätte auf gut Deutsch und stattdessen die Coaches hergegangen sind und offenbar Szenen gezeigt haben, die gut waren, um der Mannschaft zu vermitteln, seht her, wir waren so gut, Scheibe ist halt nicht für uns gesprungen und auf einmal ist es dann one of those days, also sehr, sehr positiv, reassuring, reinforcing. Was mich dann wieder sehr beeindruckt hat, weil so wie Kirk Fury in den Gesprächen, die mit ihm führen durfte, auch kennengelernt, dass da der moderne Trainertyp auch Einzug gehalten hat. Möchte auch auf diese Partie eingehen, dieses 5. Viertelfinale, weil es auch in deiner so langen, so erfolgreichen Karriere ein Ausreißer nach unten ist. Und möchte da vielleicht auch darauf verweisen, auf ein Gespräch, das du Mitte der Saison mit Marc Brabant geführt hast, dem Experten von Rotjacken TV. Ich glaube, du bist auf ein Bier mit ihm gegangen, so heißt auch die Rubrik, und hast ihn 20 Minuten ein bisschen was zu deinen Routinen erzählt, vielleicht auch zu deinen Marotten, auch wie du versuchst, so den Reset-Button zu drücken nach einem Gegentor, Schluck aus der Flasche, nach ist im Powerbreak immer genau dieselbe Routine und ich kenne das sehr gut. Ich habe das mal während einer meiner Field Reporter Einsätze beobachten dürfen, wie du in jedem Powerbreak, wirklich, du kannst die Uhr danach stellen, exakt dasselbe Programm auch abspulst und das in dem Gespräch mit Marc Brabant eben auch gesagt, wie wichtig das für dich ist. Aber dann passiert so ein Spiel wie gegen die Pioneers und das ist jetzt eine sehr lange Frage, ich muss ein klein wenig ausholen. Es ist nämlich in deiner Liga-Karriere überhaupt nur 4-mal passiert und wir sprechen von bald 300 Spielen, dass du eine Save-Percentage unter 80% hattest. Du hattest erst einmal in deiner Liga-Karriere, und das umfasst natürlich auch die Graz-Zeit, einen schlechteren Auftritt als die 71,4% Save-Percentage gegen die Bema Pioneers. Wie oft hast du versucht, in dieser Partie für dich den Reset-Button zu drücken, zu betätigen?
Es war ein komisches Spiel. Und ich muss mir auch sagen, dass ein Ding, das wirklich für mich ist, dass ich habe früher, aber ich habe Idole, dass ich folge, nicht nur von Eishockey, aber auch von außen, wo ich Inspiration mitnehme. Und die eine ist die Tennisspielerin Roger Federer. Ich war beim Spiel mit ihm in Toronto. Das ist über 10 Jahre zurück, aber er hat mir den Eindruck gegeben, das Spiel hat angefangen und er hat den ersten 3 oder 4 Partien verliert gegen einen schlechten Gegner. Und er hat keinen Schuss gemacht. Also alles auf dem Top der Racket, auf dem Fans gegangen oder ins Netz oder Doppelfaults und alles war scheiße, können wir sagen. Und bei diesem Zeitpunkt war ich noch nicht so mental stark als jetzt. Und ich erwarte immer, dass jetzt, also muss den Racket die, also jetzt ist, muss es vorbei sein. Aber er hat ganz keinen Stress. Er spielt, er macht immer die gleiche Routine. Er hat keiner gesagt, wie wir gesprochen haben früher, das ist auch, wo ich dieser Lachen gesehen habe. Er hat noch gelacht, aber natürlich war er nicht zufrieden mit der Leistung. Aber nach dieser 4. Partie, dann hat quasi eine Wendung gemacht, hat er einen Schuss gut gemacht und dann noch einen und noch einen. Und ganz schnell war es 6-4 für Federer im ersten Set und 6-0 im zweiten oder 6-1. Aber und dann dieser Eindruck, dass wenn alles gegen dir geht und alles schaut aus, dass es ist scheiße, dann zeig du als echter Champion, wie gut du bist. Alle kann ins Tor stehen, wenn deine Verteidigung top lieferst, jeder Spiel. Alle kann, wenn du eine 3-4-0 Führung haben, gute Saves machen. Aber wenn es scheiße ist, dann zeigst du wirklich, wie tief dein Niveau ist und wie stark du bist mental. Und für mich war es wichtig, in dieses Spiel zu zeigen, für meinen Mitspieler, aber auch für die Gegner, dass wir haben mehr Tore bekommen als normal für mich, aber ihr bekommen nichts von mir mental. Ich bin ganz ruhig, kein Stress. Ich spiele jeder Schuss danach weiter. Und wenn das Spiel vorbei ist, dann analysiert wir das Spiel und dann geht es weiter. Das war die Fokus für mich. Und ich glaube, dass oft kann man als Top-Torwart Punkte bekommen für deine Mannschaft, wenn du runter bist beim 3-0 oder 4-0. Und die Saves, dass du magst, wenn es 0 zu 3 ist, können vielleicht ein Sieg geben, wo du Saves, du magst, wenn es das 3-0 nach vorne, sind eigentlich nicht so wichtig. Das ist eigentlich kein Druck, weil ja, 3 zu 0 oder 3 zu 1 ist ja beim Sieg nicht so wichtig. So, das ist immer in dem Hinterkopf von mir, dass wenn es nicht so gut läuft, dann jetzt ist Zeit zu zeigen, was hast du gemacht da auf. Und dann ja, das für direkte Antwort zu deiner Frage, wie viel Mal habe ich die Reset-Button gedrückt. Und bei mir ist eigentlich nach jedem Schuss, egal oder ob es ins Tor geht oder nicht. Wie hat dein Motto, die Torstrainer und ich, one shot at a time. Und das ist egal, ob es Preseason in Vorarlberg, ein Sonntag im November oder ein Playoffs-Finale ist. Welcher Schuss ist das Wichtigste? Das nächste. Und egal, ob es 6 zu 0 steht oder 0 zu 6 steht. Nächster Schuss ist das Wichtigste. Ich zeige immer mein Niveau oder ich versuche immer auf mein Niveau zu zeigen. So das ist die quasi was, wie ich den Spiel durchgegangen habe. Ja, so ist es. Ja, 3-1, 4-1. Ja, nächster Schuss, mein Spiel, folgen mein Gameplan und Score ist egal, sozusagen.
Ich finde es dann so spannend, wenn sich das hochkomplexe Eishockeyspiel dann doch auch wieder auf solche simplen Sachen auch runterbrechen lässt. One shot at a time. Der nächste Schuss ist der wichtigste. Das wird einem nämlich gerne als Floskel ausgelegt. Aber wenn du das so erzählst und runterbrichst, dann ist es eben auch keine Floskel mehr. Rechne dir das schon mal sehr, sehr hoch an, dass du da auch wirklich aus deinem Nähkästchen plauderst. Jetzt ist es so, dass die KAC-Datenbank riesig ist. Es ist eine datengetriebene Organisation, gibt unfassbar viele tolle Statistiken, die intern und auch für die Mannschaft erhoben werden. Und dieser Datenschatz ist zumindest ein klein wenig gelüftet worden, weil ich Hannes Biedermann während der Playoffs gefragt habe und während der Pustertal-Serie im Speziellen, ob er mir die Expected Goals der KAC-Playoff-Partien schicken kann. War natürlich Fokuspunkt auf die Pustertal-Serie während unserer KAC- und HCP-Übertragungen. Aber dieses Pioneer-Spiel ist da auch erfasst worden. Und das ist statistisch so ein krasser Ausreißer nach oben oder nach unten. Per Expected Goals hätte Klagenfurt knappe 4,5 Tore oder 4,26 Tore erzielen müssen. Geworden ist es ein einziges. Per Expected Goals ergänzt hätte Klagenfurt nur 1,5 Tore erhalten dürfen müssen. Geworden sind es 6. Also eine völlig absurde Partie, die sich da entwickelt hat. Erleichtert so eine Statistik vielleicht in den Stunden danach, am Tag danach, auch die Aufarbeitung so einer Partie, wo du dann sagen kannst, wow, Hockey is a funny game, shit happens.
Ja, also und dann wieder so eine Reaktion, wenn das Spiel vorbei ist, dann wenn auch schon Spiel ist, ist es nicht mehr auf dem Bus, das nicht mit dem Torwarttrainer sitzen, aber zum Heimspiel ist niemand Tag danach oder nächster Trainingstag. Dann am Ende des Spiels ist das Spiel vorbei und ist nichts zu tun. Und dann, mein drei Mädels kommt und meine Frau nach dem Spiel und dann ist Hockey nicht länger auf meinem Kopf. Dann ist Familienzeit, Entspannungszeit und dann schauen wir danach. Nicht nur den Tor, wir schauen immer jeder Puck-Touch, mit den Schläger, jeder Schuss, das nicht auf dem Tor getroffen habe, weil wir schauen für Bewegungen. Und wir haben einen Gameplan gemacht für alle Situationen oder fast, das ist Hockey Happens, wie Fischi immer sagt. So wir können natürlich nicht alles planieren, aber so viel wie möglich haben wir einen Gameplan gemacht mit wie und wo und so die selbst gemacht würden und für uns ist wichtig, wenn wir dann Spiel nachschaust, wie habe ich den Gameplan gefolgt? Und wie den Tor geschossen war, habe ich den Gegner habe ich den schwer gemacht. Und es ist komisch eigentlich, weil ich habe manchmal Spiele gespielt, wo wir vielleicht 3-2 gewonnen haben und ich vielleicht 92% selbst gemacht habe und können wir schauen und sagen, das war einfach nicht gut. Das war beide Tore habe ich nicht war durch den Bein vielleicht oder war schlecht gelesen in dieser Situation oder ich habe nicht den Gameplan gefolgt. Ich habe Freestyle zu viel. Das ist nicht in unser Buch. Es ist mehr diszipliniert, unser Buch. Bin wir einfach nicht zufrieden. Aber es könnte auch passieren, dass ich 5 Tore beim 20 Schuss bekommen habe und 80%. Und dann 57, 75. Und dann nach dem Spiel können wir nachschauen und sagen, hey, ich habe eigentlich den Gameplan ganz gut gefolgt. Ich habe nur gegen einen Top-Gegner und die haben wirklich alles getroffen. Oder ganz wenig Scheibeglück. Also es ist auf dem Bein von den Spieler, es ist oder vielleicht war nicht so viel Hilfe beim nächsten Abend mit Verteidigung. Das passiert auch. Das und dann können wir zueinander sagen, hey, ja, 5 Tore, 20 Schüsse, natürlich, Ergebnis war nicht zufrieden, aber ich habe eigentlich fast jeder Situation dem Gameplan gefolgt und wir wissen, wenn ich dieser Gameplan gefolgen, dann bin ich beim Top der Liga, beim Torwart. Und manchmal passiert es, dass kein Scheibeglück oder die Gegner trifft diesen Punkt, das ist wo du fast keine Chance haben oder und ich glaube eigentlich beim diesem Spiel war es nicht so schlecht, als es ausschaut. Es war nicht gut, aber es war eigentlich, wie ich mir erinnere von dieser Analyse, es war nur auch diese Situation, wo jeder Schuss in den Slot war immer super tolle Schuss oder kein Scheibeglück oder schlechte Zusammenarbeit mit den Verteidigung. Das passiert auch und das macht es auch immer einfacher weiterzukommen, wenn du weißt, hey, ich habe den Gameplan gefolgt, alles ist, wie es gehen sollten und dann kann ich mich nicht mehr machen. Also wenn die Hockey Gods so willen oder wollen, dann ist es nur so. Ich kann nur mein Bestes geben. Ich kann nur den Gameplan so gut wie möglich folgen. Und wenn das Scheibeglück nicht da ist, dann war es natürlich, dann war es nicht meiner Zeit dieser Abend. Und das kann ich ganz einfach akzeptieren. Ich habe ein schwieriger, es ist schwerer für mich zu akzeptieren, wenn ich nicht mein Gameplan gefolgt habe, weil dann ist es mein eigener Fehler. Dann ist Zeit für extra Trainingsstunden, dann ist Zeit für mehr Analyse, dann ist Zeit für mehr Zeit mit Torwarttrainer. Aber zum Glück war es nicht so viel, mals dieses Jahr bis jetzt, dass es so geht, dass wir gedacht haben, das ist Zeit für extra Zeit.
Wir haben vor dieser Aufzeichnung gesagt, wir versuchen innerhalb der Stunde zu bleiben. Wir haben jetzt noch keine einzige der vielen Userinnen und User-Fragen an dich weitergereicht. Ich würde vorschlagen, stell dir noch eine Frage, dann machen wir eine ganz kurze Pause und dann gibt es noch ein paar Fragen, um den Wissensdurst bei der Hörerinnen und Hörerschaft zu stillen, weil du den Gameplan auch angesprochen hast und sich möglichst gut daran halten, auch Erfolg verspricht. Jetzt gibt es in Goalie-Zirkeln auch immer wieder so die Redensart, wenn jemand viele Desperation-Saves machen muss, dann liegt das daran, dass er vorher nicht richtig gestanden ist, er vorher das Spiel nicht richtig gelesen hat. Sind die langweiligsten Goalies die besten?
Ja, das ist aktuell eine tolle Frage. Ich habe über dieses Thema gedacht die anderen Tage. Ich erinnere mich nicht mehr, mit wer ich gesprochen habe. Wir haben gesprochen über Idols von wenn ich war Kind in Kabine. Und mein Idols war Martin Brodeur und Dominik Hasek, weil die dieser geile Saves machen. Und dann hat jemand gefragt, warum nicht Patrick Roy? Und dann habe ich gesagt, ich habe ihn so langweilig gefunden. Er war ganz so diszipliniert ganz wenig geiler Saves. Und dann ist lustig, dass ich am Anfang habe ich mehr wie Hasek und Brodeur gespielt, aber durch meine Karriere habe ich gefunden, dass ich bin einfach nur mehr ich bin besser, wenn ich mehr langweilig spiele. Und da habe ich gedacht, dann vielleicht ja mein letztes Jahr, meine Karriere, dann spiele ich wieder wie Brodeur und Hasek vielleicht für den. Na, das ist. Ich glaube, man muss sich auch erinnern, dass es ist wieder zurück zum Persönlichkeit. Manchmal hast du so Torwart, das finde Ruhe mit dieser Disziplin und dieser Gameplan. Aber es gibt auch Torwart, das also Top-Torwart, NHL-Torwart, KHL-Torwart, SHL. Also dass die können nicht mit einem Pre-Scout spielen. Die möchten ganz wenig wissen, weil sie spielen auf viel. Wie es kommt. Und die trainierst natürlich ganz, ganz so hart wie alle anderen, aber die macht nur mehr Desperation Saves, weil natürlich, wenn du nicht so vorbereitet oder sind, aber manchmal ist es auch gut. Mein alter Freund, der in Toronto spielt, wenn er in Toronto spielt, Frederik Andersen, der ist jetzt bei Carolina natürlich, aber mit ihm habe ich gesprochen, dass er hat immer gesagt, für ihn war es wichtig, dass er nicht lesbar war. Also wenn die Gegner in der NHL wüssten, dass er macht immer so, dann war es für ihn immer vorbei. Dann war es so einfach zu Tor zu schießen, weil die wüssten, wo die Öffnungen waren. So er versucht immer dieser unlesbare Momente in Spiel zu schmissen. So die Gegner nicht wüsste genau, was macht er. Und das mache ich nicht, weil ich finde auf der anderen Seite das Gleiche und Gameplan und das Folgen, mit das habe ich das meistens Erfolg. Aber ich glaube, wenn du über den ganzen Torwartswelt schauen, gibt es weniger und weniger auf dieser Freestyle-Field-Goalies. So, ist es besser mit langweiliger Hockey? Ja, vielleicht ist es so, ja.
Wunderbar. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann widmen wir uns den vielen Fragen, die an dich gestellt worden sind. Win today, Hockey, Football. Zum Staffelfinale geht der Win Today Hockey O'Clock Podcast noch einmal auf Tour. Am Sonntag, dem 28. April 2024, gastiert dein Lieblingspodcast anlässlich der Frauen-Eishockey-Weltmeisterschaft der Division 1b in Klagenfurt. Im VIP-Bereich der Heidi Horten Arena gibt es bei gratis Verpflegung und Getränken unter anderem Anna Meixner, Terry Hornig und viele weitere Gäste, die bei hochkarätigem Hockey-Talk zur Verfügung stehen. Unter den ersten 10 verbindlichen Anmeldungen für die limitierte Gästeliste verlose ich zudem 5x2 VIP-Karten für Spiele der Frauenweltmeisterschaft und 5 exklusive Win Today Hockey O'Clock Trikots. Melde dich jetzt via formloser Mail für die Gästeliste an unter hockeyoclock101@gmail.com. Das ist hockeyoclock101@gmail.com. Hockeyoclock on Tour in Klagenfurt. Wir sehen uns am 28. April 2024. Win today hockey. Oh boy. Zurück bei Win Today Hockey O'Clock, zurück mit Sebastian Dahm, zurück mit einer Frage, die Martin Pfanner aus Vorarlberg gestellt hat. Ja, das ist eventuell dann doch wieder meine Wenigkeit. Ist einfach eine, die mich seit vielen Jahren interessiert, weil du auch einer der ersten bist, die ich vor das Mikrofon bekomme. Du bist einer von drei Torleuten, die in dieser Saison in der Winter Ice Hockey League unterwegs waren bzw. sind und in Diensten zumindest einmal der Alaska Aces gestanden sind. Weiß nicht, warum ich diesen Spleen habe, mich mit diesem Team irgendwie zu beschäftigen, aber wenn du mit einem Team irgendwie auf 400.000 Flugmeilen kommst und die Reisekosten irgendwie schon Budget sprengen, dann entwickelt man gewisse Faszination dafür. Jean-Philippe Lamoureux war bei den Alaska Aces und auch Olivier Roy hat für die Aces gespielt. Wie war das, in Alaska Eishockey zu spielen?
Ja, das war eigentlich eine tolle Geschichte. Das ist, wo meiner, also ich finde diese Duelle, dass ich mit der JP gespielt habe und ich finde, meine, das ist, für mich ist es immer besonders, wenn ich gegen ihn spiele. Ich finde, er ist ein super Torwart. Er ist, wie du gesagt hast, mit Rekorde und sowas, was er in dieser Liga gemacht hat, es ist ganz, ganz Wahnsinn. Ich habe den größten Respekt für ihn, aber er ist mein Rival, sozusagen, finde ich. Und das habe in Alaska gestartet. Ich weiß nicht, ob er auch mir auf gleichem Weg schaust. Aber er war das Jahr vor mich in Alaska. Ich glaube, weiß nicht, ob ich gewonnen habe oder ich glaube, er war vielleicht Torwart des Jahres in der Liga. Er hat ganz, ganz super Saison gemacht. Bei dieser Zeit war Alaska einer von die besseren Mannschaften in die East Coast Hockey League, dritte Liga in den USA. Und dann hat er einen besseren Vertrag bekommen in AHL oder sowas. Und dann nächstes Jahr habe ich mit Alaska so ein Two-Way-Contract geschrieben. Und dann in meiner Kopf war es, okay, ja, dieser JP Lamoureux, ich werde zeigen, wie gut ich bin. Die glauben, dass er war gut letztes Jahr. Ja, schau mal, wie gut ich bin. Und das hat nicht total Katastrophe, aber es hat ganz einfach nicht geklappt. Ich war dafür ja ein bisschen über den halbe der Saison und dann habe ich nicht selber beim diesen Ligen, da bist du immer getradet. So nach halber Saison bin ich weggetradet für andere Verein. Und nach diesem Punkt habe ich immer für meine Revanche gewartet. ich erinnere mich immer von dieser falsche Versuch, ihnen so zu sagen oder dieser Team zu sagen, das ist andere Geschichte. Aber Alaska war super geil Verein. Das war es ist Wahnsinn für Reisen. Man sagt immer in Schweden, es ist ganz schlechte Busreisen in der zweiten Liga, weil du so vielen 10, 15, 20 Stunden auf dem Bus gehst. Beim Alaska für Auswärtsspiele war es immer 2-3,5 Stunden Flugzeug, weil wir erst in Seattle wechseln müssen und dann den ganzen Weg zum Kalifornien. Und das war Donnerstag und dann Freitag, Samstag, Sonntag Spiel gegen das gleiche Gegner und dann Montag 2x3,5 Stunden Flieg zurück. Das war Wahnsinn, dieser Reisetage. Aber Die Natur war ganz, ganz, ja, also es ist so, also so schön. Also das ist, ich habe noch nie ins Leben das Ruhe, das da war, erlebt. Die Bergen, die Night Sky, das war Wahnsinn. Wir haben beim Elternbesuch haben wir mit dieser Dog Mushing, also dieser Dog Sleds, mit das erlebt. Das war auch also geil zu probieren. Ich weiß nicht, also wo man das in Europa machen. So das war auch ein Erlebnis. Ja, beim Hockey hatten sie eigentlich relativ gute Fans. Ich glaube 3.000 bis 5.000 Leute. Es kommt an, ob es Freitag oder Sonntagsspiel war. Die dritte Tag in Folge war immer ganz wenig Leute. Aber es war, ja, es war ein Erlebnis. Und ja, beim Spiele habe ich nicht das Erfolg bekommen, das ich erhofft habe, aber auf dem Eis war es ein Erlebnis, das ich mit mir für den ganzen Leben, für den Rest meiner Leben genommen habe. Und meine Frau sagt immer, das war schade, dass sie nicht mit mir an dieser Reise war, weil das war so früh in meiner Karriere.
Und spannend, dass 15 Jahre später Jean-Philippe Lamoureux immer noch da ist und ihr euch duelliert. Also, du hast völlig recht gehabt. Er war auch damals, vor du zu den Aces gekommen bist, Goaltender of the Year. Das Ganze, glaube ich, sogar auch als Rookie Goaltender. Spannend, wie sich diese Rivalität dann auch fortsetzt. Rivalität ist es nicht wirklich zwischen Österreich und Dänemark, vor allem wenn man auf Nationalmannschaftslevel auch geht. Da hat mich extrem spannende Frage, da ein Set an Fragen erreicht von einem interessierten User, nämlich nicht nur, wieso der Stellenwert des Eishockeysports in Dänemark ist, sondern was Dänemark im Eishockey auch besser macht. Und ich muss nochmal klein wenig ausholen. Dänemark hat 6 Millionen Einwohner, Österreich 9, also potenziell 3 Millionen Menschen mehr, die Eishockey und gut Eishockey spielen könnten. Dänemark ist heuer das 23. Jahr in Serie in der A-Gruppe. Das heißt, es gibt eine ganze Generation an Eishockey-Fans, die nicht weiß, wie es ist, dass Dänemark zweitklassig sein könnte. Und auch bei den Frauen hat Dänemark extreme Fortschritte gemacht. 4 der letzten 5 Jahre war Dänemark ebenfalls erstklassig. Versuchen wir es erstmal so. Was macht Dänemark besser als Österreich?
Ja, also ich glaube, dass dieser Talententwicklung, die Fokus auf dieser Talententwicklung war in diesem Zeitpunkt Ende der 90er, Anfang der 2000er, haben wir dieser schwedische Trainer, dass dieser Bauelemente gemacht habe. Wir sprechen Jim Brithén, Mikael Lundström. Ja, die haben so viel mit den jungen Spielern gearbeitet und haben eigentlich mehr Zeit und Geld spendiert auf den U18 und U20 Leute und den ganzen, ja, können wir sagen, die Bau von eben jüngeren Spielern, wie man die trainiert mit der. Wir sind immer sehr starke Eislaufer in Dänemark. Technik, Training war und ganz, ganz jung, sehr stark. Und dann glaube ich, das ist vielleicht auch was, das ist mehr politisch, aber in Dänemark hat man immer dieser Ehrgeizigkeit. Wir sind ein kleines Land. Wir möchten als Dänen den ganzen Welt zeigen, wie gut wir sind, dass wir, ja, wir sind vielleicht ein kleines Land, aber wir können mit eher größeren Ländern konkurrieren. Und deswegen sieht man auch in anderen Sportler von Dänemark, dass dieser zeigt, also du hast Victor Axelsen, das Nummer 1 in Badminton sind besser als alle asiatische Spieler und Du hast mal einen anderen Sportler von Dänemark auch, Wozniacki war auch Nummer 1 im Tennis für einige Jahre als Frauen-Tennisspieler. Und beim Eishockey ist dann ein bisschen das Gleiche. Also dänische Spieler möchten zeigen, ja, wir möchten außen den Welt zeigen, dass und dann, ja, in dänischer Eishockey-Liga gibt's natürlich Pros, aber es ist ein bisschen mehr wie die Elbshockey-League, Semi-Pros meistens. Und deswegen, wenn du ein junger Talent ist oder Talent ist und hat gesagt, dass du hast die Niveau, dann unterschreibst du nicht einen 4-Jahre-Vertrag mit den Top-Mannschaft und bleibst in der Liga für die nächsten 10 Jahre. Du verlässt den Liga so schnell wie möglich. Oft auch, bevor du beim Top-Liga ein Einspiel geliefert hast. Also Mikkel Göttger, Lars Eller hat beim 18 Jahre alt, früher als 16 Jahre, haben sie zum Schweden, zum Frölunda gekehrt. Ich habe beim 16 Jahre zum Malmö gewechselt. Und so ist es natürlich für uns zum Schweden oder ja, vielleicht Finnland auch einige oder College. Das ist natürlich für uns aus von Dänemark gekommen. Oder wenn du 2021 gut spielen in der dänischen Liga und Top-Spieler in der Liga ist, dann Zeit weg. Als wenn du dann SHL weitergehst, Deutschland. Weil es ist auch eine ökonomische Perspektive, dass bleiben, du machst nicht mehr Geld beim Bleiben, du machst mehr, ja, wenn du ja zum Ausland wechseln. Und deswegen haben wir immer in der Nationalmannschaft mit Leuten von Schweden, Finnland, Deutschland, USA. Und zum Vergleichen, das ist ein bisschen ein Problem mit Österreich, aber ich finde, dass es gibt so viele Spieler in Österreich, das hat, die hast die Niveau, also die haben die Niveau, in Deutschland oder Schweden oder Finnland oder sowas zu spielen. Auch wenn die sind jünger, aber es ist zu viel Geld in die, oder zu viel Geld, das ist das falsche Weg zu sagen, aber sie haben bessere Vertragsangebote hier in Österreich bekommst, als zum Schweden, zum Allsvenskan vielleicht. Und weil die Entwicklung für einige Spieler wäre vielleicht besser, wenn sie beim Allsvenskan spielen für 3 Jahre und dann sind sie bereit für vielleicht eine lange Karriere in SHL, ein bisschen höher Niveau als Österreich, dann bleiben meistens die jungen Top-Spieler hier, weil dann bekommst du, oder die gehst in Schweden 1-2 Jahre und dann kommst du zurück, wie Thomas Cook oder 100 Pfund, weil die haben ganz einfach, so gute Angebote und Rollen bekommen und, ja, natürlich sagt man nicht nein zu Traditionsvereinen, so wie die KC. Und dann kann man sagen, die Niveau von meisten Spieler ist von der Eishockey League. Und es ist eine gute Liga, aber wenn wir mit Dänemark eine Mannschaft liefern können mit fast alle AHL, SHL und finnische Ligaspieler, dann ist natürlich die Mannschaft ein kleines Niveau höher. Und das, glaube ich, ist, warum wir uns auf dieser Top-Gruppe etabliert haben für so lange Zeit, ist, dass wir haben dieser natürliche Strom von Spielern, das von junger, also ja, dieser junger Zeit den Land verlassen und ein höheres Niveau erreichen. Und dann kommt immer neue junge Spieler. Ich muss nur sagen, jetzt ist nicht auf dem gleichen Speed als früher und wir haben ein bisschen Angst in Dänemark, dass in 5 Jahren haben wir Probleme. So das wäre spannend zu sehen, wie der dänische Eishockeyverband mit das arbeiten. Aber bis jetzt ist noch so viele Spieler, erreichbar und für die nächsten Jahre wäre es okay, aber ja, was sollen Österreich machen? Ja, ich glaube, dass Es wäre besser für Österreich, wenn Peter Schneider in Schweden Topscorer war. Oder Raffel oder Kanal, Audum, dieser Topspieler, das hier Top-Hockey liefern, aber ja.
Weiß absolut, worauf du hinaus möchtest. Ich glaube, ging dann eher auch um das dänische Vorbild und das hast du auch perfekt umrahmt. Nachdem wir tatsächlich schon deutlich über der Zeit sind, versuche ich es noch mit zwei, drei spannenden Fragen, wenn du es erlaubst. Es gilt ja, sich dann auch immerhin rhythmustechnisch auf noch zwei sehr intensive Wochen dann einzustellen. Die nächste Frage lese ich dir wortwörtlich vor und die ist loaded, aber bin mir sicher, dass du es masterfully schaffen wirst, diese zu beantworten. Mich würde interessieren, schreibt jemand, wie geht es einem Legionär mit der ständigen Umstellung auf neue Lebensbedingungen, Sprachen, Mentalitäten und vor allem, wie geht die Familie damit um? Sind langjährige Verträge auch aus dieser Sicht wichtig, auch um den Kindern eine gewisse Kontinuität zu gewähren oder spielen vor allem oder ausschließlich sportliche Kriterien eine Rolle bei der Vertragsverlängerung?
Ja, das ist natürlich beim jeder Spieler anders. Wie schaut das persönliche Situation aus und wo steht man in seiner Karriere? Weil natürlich meistens ist es für die Familie besser, dort zu bleiben, wo man bist, weil wenn du Kinder hast, haben die Kindergarten, Kita oder sogar Schule. Und es ist, weiß man natürlich, dass es ist nicht einfach für Kinder, sich so anzusetzen, als einfach als Erwachsene. Aber es gibt auch Situationen, wo wir haben richtig schöne Zeit gehabt in Graz. Wir sind sehr froh mit der Stadt. Aber für mich war es auch eine Traum, in Deutschland zu probieren. Wir haben an diesem Zeitpunkt nicht Kinder, aber ich glaube, wenn wir Kinder beim diesem Zeitpunkt auch haben, dann werden wir das auch, diese Wechsel machen, weil es ist nur, das war so früh in meiner Karriere, dass ich wollte nur diese Herausforderung annehmen. Aber es ist später in meiner Karriere, muss ich sagen, fast das Wichtigste. Und ich habe auch gesagt, dass ich spiele beim KC solange, dass wir natürlich, dass ich liefern können, dass wir einigen, dass es eine gute Partnerschaft. Aber beim ersten Tag, dass wir als Familie nicht wohlfühlen, dann ist es vorbei. Dann fahren wir nach Hause in Dänemark, wo wir leben möchten nach der Karriere. Meine Töchter und Frau sind das Wichtigste für mich. Das wäre für unsere Situation sehr schwer, uns zu umsetzen. Also mein älteste Tochter sind sehr integriert in seinen Kindergarten, hat viele Freunde da. Sie spielen mit einer die Freunde in die Bambinis beim KC und haben Freunde beim Tennis. Und die Mütter gehen in Kita und fühlt sich sehr wohl da. Und es ist für mein Herz würde es sehr schwer sagen, es ist Abfahrt. Jetzt muss Papa was Neues probieren. Länger Verträge, das wäre eigentlich, glaube ich, wenn du Kinder bekommst, über Geld verdienst, wichtiger. Und wie ist das für die Umsetzung mit Haus und mit sowas alles? Das ist eigentlich nicht das größte Thema. Das läuft alles immer bei den Vereinen. Die sind sehr gut zu helfen und Wohnungen äußern. Also das klappt immer. Wir sind sehr zufrieden hier, weil auch in Graz in Deutschland, das war für uns immer kein Thema. Aber es ist nur diese soziale Umgebung, das für uns sehr schwer ist.
Wie wichtig ist dir das Thema Sprache und auch Sprache lernen? Du hast in deiner Karriere nie irgendwo gespielt, wo du der Sprache nicht mächtig warst. Schweden, Nordamerika, Deutschland, Österreich logischerweise und natürlich auch die dänische Heimat. Aber dass jemand nach verhältnismäßig kurzer Zeit oder anders gedreht, es gibt extrem viele Legionäre, die viele, viele Jahre hier waren und noch immer keinen geraden deutschen Satz bilden können. Und du sprichst mit mir seit weit über einer Stunde in astreinem Deutsch, wo jeder sich auch was drunter vorstellen kann und verstehen kann, also auch die Collocations und das, was Sprache dann auch richtig macht, das sitzt bei dir. Wie kam es dazu, dass du das auch zu einem der Fokuspunkte gemacht hast? Zumindest wirkt es von außen so.
Das ist natürlich auch schwer. Beim ersten Jahr in Graz war ich noch nicht so flüssig in Deutsch. Ja, es ist sehr schwer für eine Familie und auch dir beim also Stadt und mit allen wichtigen Papieren und so. Also oft oder ich immer wollte ich sagen, sind die Vereine sehr gut zu helfen beim alle dieser Registrierungen und beim Standesamt oder wer es im Staat, aber ich finde, für mich persönlich habe ich dieses erste Jahr in Graz, ich erinnere mich, ich habe beim ersten Teammeeting gesessen oder so, wir waren beim Restaurant-Team und habe ich hier den deutschen Spieler oder österreichischen Spieler über die Deutsch versucht zu verstehen. Und ich war noch nicht so flüssig und habe ganz schwer mit dieser, dass ich nicht verstehe, was passiert. Und ich habe immer dieses Gefühl, dass ich habe so großen Respekt für die Ausländer, dass zu Dänemark kommt und einen Versuch gemacht habe, Dänisch zu sprechen. Und für mich war es natürlich ein Versuch zu machen, Deutsch zu sprechen. Erstmal zu zeigen, den Fans und den Vereinen, dass ich habe den Respekt für den Sprache und den Land, aber auch für meinen selbst persönlich, dass ich fühle mich mehr als Teil des Land und des Teil des Kabine und nicht nur ein Legionär, das weg sind in ein oder zwei Jahren oder ja, natürlich ist es vielleicht so, dass man weg sind nach ein oder zwei Jahren, aber ich fühle mich mehr wohl, wenn ich verstehe, was passiert in der Kabine und dass ich mit den Leuten auf seine eigene Sprache sprechen könne. Natürlich sprechen wir auch mittlerweile Englisch, so andere Legionäre verstehen könnte, aber wir wechseln immer hin und zu und ich habe ein bessere Wohlfühlung. Und meine Frau versteht auch Deutsch und spricht auch ein bisschen. Und sie fühlen sich auch ganz mehr wohl hier, nach sie diesen Punkt erreicht habe. Und ich glaube, es wäre ganz viel mehr schwer für uns, wenn wir in Tschechien vielleicht spielten, wo es eine ganz andere Sprache ist. Dann glaube ich wirklich, wir haben dieses Gefühl, dass wir sind jetzt auswärts und verstehen gar nichts, was passiert in unserer Umgebung und ist vielleicht auch schwer, einen Kindergarten zu finden, wo die Kinder das Sprache sprechen könnten.
Zwei Fragen noch. Warum fällt es manchen Goalies oder warum schaffen es manchen Goalies in die NHL und wieso hat es für dich mit höheren Ligen nicht geklappt? Der Frage würde ich jetzt mal entgegnen, die deutsche Eishockey-Liga ist eine der besten in Europa und auch auf dem Planeten, aber wenn du so retrospektiv darauf zurückblickst, warum ist dir der Sprung vielleicht in eine American Hockey League nach der East Coast Hockey League und dann auch in die National Hockey League nicht gelungen oder wolltest du das vielleicht auch gar nicht?
Was war die erste Teil von der Frage? Das war
mit warum mit es manche Goalies in die NHL schaffen und manche eben nicht? Was so
okay,
Kriterien sind?
Ja, also am erstmals dann ist das Niveau etwa weil Goalies hat ein natürlich ganz höheres Niveau und das ist nur eine Frage auf wann und nicht ob er Erfolg bekommen. Und dann hast du eine zweite Gruppe, wo es ein bisschen mehr die Frage ist, kann man sagen, die Talent ist da, die Skills ist da, aber es ist eine Frage, ob dieser Torwart die richtige Situation findest, in der richtige Zeitpunkt und diese Frage mit Timing. Und sind die auf eine Höhe Selbstvertrauen, wenn die wichtige Chancen bekommen? Und viele Torwart in der NHL, glaube ich, sind da auf diesem Grund. Die haben die richtige Timing, right place, right time, sozusagen. Und dann gibt's natürlich Torwarts, das viel Talent hast und viele Skills hat, aber nur nicht genug. und ich glaube, ich bin auf dieser dritte. Ich habe viel Skills und ich war in den jungen Zeiten auch ein guter Torwart, aber ich habe einfach nicht die Niveau. Und das habe ich auch gesagt in diesem Jahr in Nordamerika. Ich habe in meinen besten Zeiten gut, richtig gut geliefert in den AHL, aber für NHL war ich immer nicht bereit. Und das so ist das. Ich glaube, es für dieser Right Place, Right Time ist auch ein Teil dieser immer Gespräch von Höhe von Torwarts. Wenn du über 119 Zentimeter sind, ist es natürlich einfacher, Chancen zu bekommen, weil wenn du rund 180 Zentimeter wie ich oder JP auch bist, dann ist es immer ein bisschen schwieriger, weil es ist immer dieser schwer, das Trauen zu bekommen, weil die Trainer oder GMs sind immer ist nicht so groß im Tor oder ist nicht so also viel Lochen oder dieser Gespräche und so das ist auch schwieriger für eine kleine Frau. Also für mich persönlich war ich nicht bereit. Und das ist auch okay. Ich habe viel fantastische Erlebnisse bekommen durch meine Karriere in anderen Ländern und für mich war es schön, dass ich so viel spielen können. Ich war fast immer Nummer 1 in den Mannschaften, wo ich spielte. Und mit diesen Rolle habe ich sehr viel Spaß gehabt, wo wenn ich in höher Ligen spielen sollten als ich habe, dann wäre es vielleicht als Nummer 2 und nur 10 Spiele pro Jahr. Und ich glaube, das ist nicht immer mehr Spaß, sozusagen. So, ich habe keine Regrets. Aber ja, natürlich war mein Traum NHL und das hat nicht geklappt. Aber das ist auch okay. Das ist immer eine Reise. Und ich bin sehr zufrieden mit, wie es bis jetzt gelaufen hat.
Und ich hätte mich fast wetten getraut, dass Right Time, Right Place auch in deiner Antwort vorkommen wird, weil es eben so häufig auch tatsächlich darauf ankommt, gerade wenn man so die Goalies studiert, die es dann auch in die National Hockey League schaffen, die sich dort dann im wahrsten Sinne des Wortes auch festbeißen bei brutalen Druck- und Konkurrenzsituationen. Dementsprechend auch das wieder richtig gut von dir artikuliert. Und ich habe vorher eigentlich gelogen, ich habe 1,5 Fragen an dich. Und die eine ist relativ kurz, weil du in deiner Karriere natürlich so viele Spieler kommen und gehen gesehen hast, mit so vielen Spielern gespielt hast. Du hast mit Alex Petrangelo, du hast mit Steven Stamkos gemeinsam spielen dürfen, bist auch ein Jahr von Dave McQueen, der auch hier ein sehr verdienter Coach war, gecoacht worden. Wer war der beste Spieler, der jemals in deiner Mannschaft gestanden ist? Ist es so einfach, Steven Stamkos zu sagen, oder ist es jemand ganz anderer? Na, darfst du dir auch Manuel Garnal oder Thomas Hunderpfund sagen, wenn du jetzt jemanden ganz speziell den Bauch kraulen magst?
Es gibt nur einen, Thomas Cork, muss ich sagen. Nee, oder? Na, ich glaube, wenn Stamkos, ich mit ihm gespielt habe, oder Petrangelo, war die noch so jung, sie war nur 19 oder 20 Jahre alt, so. Natürlich sind die jetzt auf so ein Höhenniveau, dass aber also mit die besten Spieler, dass ich also auf dem gleichen Mannschaft gespielt habe, dass wo er den Niveau hatte, wenn ich mit ihnen spielte, das wäre Nikolaj Ehlers. In Nationalmannschaft stellt er immer vor, er ist top motiviert. Und er ist so schnell und schießt so gut, das ist Wahnsinn. Es ist einfach, er hat immer auch Lachen auf seinem Gesicht, hat immer Spaß, arbeitet wie ein Tier, und einfach geil, wenn du mit ihm in Mannschaft spielen können.
Und könnte mit den Winnipeg Jets, ich meine, das ist eigentlich schon eine der Feel-Good-Stories der Saison, aber das ist eine Mannschaft, die nicht nur in der NHL, sondern auch in Europa so weit unterm Radar zu verorten ist, aber einer der besten, wenn nicht sogar den besten Torhüter aktuell, nicht nur aktuell in den Reihen mit Connor Hellebuyck, aber auch, ich glaube, ich habe es mal so formuliert, mit Kyle Connor, den besten Goalscorer, den niemand kennt. Ich glaube, das beschreibt die Winnipeg Jets eh gut, und dort eben auch Nikolaj Ehlers aktuell in Diensten. Wenn es um in Diensten geht, ich bilde mir ein, irgendwann mal gelesen zu haben, und es war wahrscheinlich während dieser Saison, dass du zu Protokoll gegeben hast, du möchtest oder kannst dir sehr gut vorstellen, deine Karriere in Klagenfurt auch zu beenden. Wann auch immer das ist, und KC-Fans aktuell hoffen wahrscheinlich, dass das noch viele, viele Jahre entfernt ist. Ist diese Aussage tatsächlich so vonstatten gegangen, beziehungsweise würde ich es dann einfach gerne aus deinem Mund hören? Was ist so die nahe, mittelbare, vielleicht auch ferne Zukunft des Sebastian Damm?
Ich persönlich und wie früher gesagt, für meine Familie auch, dass in diesem Punkt in meiner Karriere so viel bedeutet, ist es nur so, dass wir uns so wohlfühlen hier in Kärnten und besonders hier in Klagenfurt, dass jetzt können wir uns nicht vorstellen, irgendwo anders zu spielen. Das ist eine zweite Heimat für uns. Wir haben eigentlich heute gesprochen, meine Frau und ich, dass es ist... unsere Kinder haben mehr Zeit in Klagenfurt verbracht als in Dänemark. Für die ist es nicht das zweite Heimat, das ist das erste Heimat, und Dänemark ist das zweite Heimat. Für uns ist es, ist es Klagenfurt oder nichts. Und ich finde, dass die Verein, die Ehrgeizigkeit von Geschäftsführer Piloni. Ich finde, dass die gleiche Verdien wie ich habe, ist das perfekte Verein für mich persönlich. Ich finde, dass so ein großer R, wie auch wie früher gesprochen, ein Teil von dieser Traditionsverein zu sein und hier zu spielen. Ich fühle mich körperlich wohl. Ich fühle das auf dem Eis, dass ich mein bestes Eishockey in Karriere spielen. Für uns sind wir bereit, hier für mehr Jahre zu bleiben. Aber diese Gespräche sind immer nach dem Saison geführt. Ich habe mit das keinen Stress. Jetzt ist alles Fokus auf die Hockey O'Clock. Und dann Finale in dieser aber wir sind sehr froh hier, und ich bin sicher, dass wir nach dem Saison dass wir uns einigen können und für dass die das Geschichte mit Sebastian Damm und Klagenfurt nicht in die nächste Zeit vorbei ist. Hoffentlich viel Kapitel ist noch zu schreiben in dieser Geschichte.
Kann man keinen besseren Schlusspunkt wünschen. Muss allerdings anführen, dass mich selten ein Interviewgast so in die Bredouille gebracht hat, weil hätte wahrscheinlich noch Material genug, um 1,5 weitere Stunden locker mit dir über Hockey zu plaudern, habe dann Themenkomplex wegstreichen müssen. User-Frage. Es ist unfassbar toll, mit dir über Eishockey zu sprechen. Das wird sich hoffentlich an einem anderen Punkt in der Winter Day Hockey Clock Geschichte dann auch wieder ergeben. Für dich und die Mannschaft gilt es erst einmal, eine Finalserie zu absolvieren. Wünsche dir und dem Team alles nur denklich Gute. Freue mich sehr, wenn wir uns dann am kommenden Freitag in Klagenfurt dann auch sehen dürfen. Danke fürs Zeitnehmen.
Ja, natürlich. Vielen Dank auch von mir.
Winter Day Hockey. Oh Gott.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mit mittendrin statt nur der Ball.
Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh.
Nice move. Another nice move. Oh, it's gone. Oh, what a goal.